Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde an einem Tag, an dem wir einen neuen Hoeneß etwas näher kennengelernt haben. Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli, Sohn von Dieter und heute vorgestellt als neuer Trainer bei Fußball-Bundesligist Hoffenheim.
Ich würde mich selber als kommunikativen Typen bezeichnen, der eine gewisse Bodenständigkeit mitbringt, Demut mitbringt.
Kommunikativ. Diese Selbstbeschreibung, die für Sebastian Hoeneß gilt, die gilt allemal auch für seinen Onkel Uli, Ehrenpräsident, wie wir alle wissen, des FC Bayern München. Der hat heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass er Gehaltsobergrenzen im Profifußball praktisch für nicht durchsetzbar hält. Die Debatte darüber, die flammt ja gerade neu auf, weil Corona gezeigt hat, wie knapp auf Kante der Fußball trotz seiner Milliardeneinnahmen genäht ist. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages den Gehaltsdeckel sehr wohl für möglich hält, rein rechtlich betrachtet. Diese Gutachten, die liegen morgen auf dem Tisch, wenn die Clubs der ersten und zweiten Liga über Wege raus aus der Corona-Krise beraten. Einer dieser Clubs ist der FC St. Pauli und der wirbt jetzt in einem neuartigen Bündnis mit seinen Fans für nachhaltige Reformen im Fußball inklusive Gehaltsobergrenze. Thorsten Poppe berichtet.
Der FC St. Pauli gilt als etwas anderer Verein im Profigeschäft Bundesliga. Jetzt hat der Kiezclub aus Hamburg zusammen mit seinen Anhängern Reformvorschläge vorgestellt, die einen anderen Fußball möglich machen sollen. Gerade für die Vereine hinter den Topclubs, erklärt Präsident Oke Göttlich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, der FC St. Pauli ist ein Verein, der sich immer auf die Fahne geschrieben hat, mal Ideen zu haben. Vielleicht sind auch manche Ideen sehr quer gedacht, aber sie sind zumindest ein Debattenbeitrag. Und natürlich geht es auch um die KMUs des Profifußballs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wie wollen wir mit dem Fußball umgehen?
Das Papier sieht unter anderem die Bildung eines Fanbeirates vor, der dem Präsidium der Deutschen Fußballliga DFL angegliedert werden soll, sowie einen nachhaltigeren und faireren Profifußball. Dabei soll solides Wirtschaften belohnt und die Ausgabenseite der Vereine kontrolliert werden, zum Beispiel mit Hilfe einer Gehaltsobergrenze.
Es ist durchaus möglich, dass so eine Gehaltsobergrenze natürlich festgelegt wird. Mir gefällt der Zungenschlag nicht immer, dass es seitens der UEFA passieren muss. Wir sind die DFL, wir sind ein Verein der DFL. Und ich glaube, wer sich zutrauen darf, ein Hygienekonzept 1.0 zum Restart der Bundesliga hinzubekommen, der darf auch als Vorreiter in finanztechnischen Fragestellungen gelten.
Auch die Einnahmen des Profifußballs sollen anders verteilt werden, als es aktuell der Fall ist, gerechter, wie es heißt. Anlass für die Reformvorschläge ist die Situation in der Corona-Pandemie gewesen, in der etlichen Clubs nach eigener Aussage die Pleite drohte, wie Henning Rennekamp aus der organisierten St. Pauli-Fanszene klarmacht.
Das ist ja quasi auch ein Kernpunkt dessen, was wir sagen wollen, wenn wir schreiben, dass fairer Wettbewerb und nachhaltiges Wirtschaften zusammengehören. Weil gerade durch viele Vereine, die einen Wettbewerbsvorteil haben, durch externe Zuflüsse von Geld, entsteht natürlich der Drang bei ganz vielen anderen Vereinen, dem irgendwie standhalten zu müssen, wodurch sie extrem große finanzielle Risiken eingehen, die dann zu der Situation geführt haben, die wir vor kurzem halt hatten, dass 13 von 36 Vereinen kurz vor der Insolvenz standen.
Deshalb ist schon im Juni die Initiative Unser Fußball mit Reformplänen an die Öffentlichkeit gegangen. Dahinter stehen mehr als 2500 Fanclubs bzw. Gruppen. Auch Unser Fußball fordert eine nachhaltigere Bundesliga. Die beiden Papiere ähneln sich, stellt auf Deutschlandfunk Nachfrage auch der Fanbeauftragte des FC St. Pauli, Sven Langner, fest.
Unser Fußball hat sehr gute Vorschläge zur Debatte in den letzten Wochen eingebracht und uns ist es auch total wichtig, das eben nicht als Konkurrenzpapier zu sehen, was wir erarbeitet haben. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich da in Zukunft noch weiter zu vernetzen und zusammenzuarbeiten.
Die Stimmen für Reformen im Profifußball verhallen nicht, auch wenn sie sich stark ähneln. Jede weitere erhöht den Druck auf DFB und DFL.
Und unser Autor Thorsten Poppe hält uns über die Reformideen für den deutschen Fußball auf dem Laufenden. Wir bleiben beim Thema Reformen. Die sind ganz offenbar auch bei Werder Bremen nötig, denn sonst wäre der Verein ja letzte Saison nicht fast abgestiegen. Welche Neuerungen Werder wagt, hat Matthias Arians heute beim Trainingsauftakt zur neuen Saison beobachtet.
Der SV Werder Bremen geht mit einem verkleinerten Trainerstab in die neue Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Das teilte der Club heute zum Start der Saisonvorbereitung mit. Außerdem wird Ex-Nationalspieler Clemens Fritz näher an die Mannschaft rücken und künftig als Leiter Profifußball und Scouting als Bindeglied zwischen Team und Trainerstab agieren. Er soll unter anderem Probleme innerhalb der Mannschaft benennen, aber auch positive Entwicklungen wiedergeben. Zugleich gilt er als Ansprechpartner für die Presse. Das Anforderungsprofil für den ehemaligen Profi Profi ist in jedem Falle vielfältig. Ein neues Gesicht gibt es auf der Trainerbank. Mit Daniel Zenkovic vom österreichischen Club TSV Hartberg verpflichtete Werder einen neuen Co-Trainer. Die bisherigen Assistenten Ilja Grujew und Thomas Horsch sind nicht mehr an Bord. Auch mit Blick auf den Kader sind Entscheidungen gefallen. So hat der Club die inzwischen ausgelaufenen Verträge mit Philipp Bargfriede und Sebastian Langkamp nicht verlängert. Bei Finn Bartels hingegen ist noch keine Entscheidung gefallen. Hier will der Verein abwarten, ob und wie sich der Kader in den kommenden Wochen noch verändert.
Düsseldorf ist nicht Frankreich. Basel auch nicht und London, nein, auch nicht Frankreich. Und trotzdem waren diese Städte und viele andere im Ausland schon mal Startpunkt der Tour de France, der berühmten Frankreich-Rundfahrt der Radprofis. Der Start im Ausland soll die Bekanntheit steigern, sowohl der Tour als auch der Gastgeberstädte. 2021 sollte die Frankreich-Rundfahrt in Kopenhagen in Dänemark beginnen, doch daraus wird nun erstmal nichts wegen Corona. Christina Hövelhans berichtet.
Dass der Tourstart nächstes Jahr nicht in Kopenhagen stattfindet, ist eine Corona-Kettenreaktion. Um eine Kollision mit den auf 2021 verlegten Olympischen Sommerspielen zu vermeiden, wurde der eigentlich für Anfang Juli geplante Start der Frankreich-Rundfahrt auf Ende Juni vorgezogen. Dann soll in Kopenhagen aber auch ein Spiel der paneuropäischen Fußball-EM stattfinden, die ebenfalls wegen Corona verlegt wurde. Diese Terminkollision führt nun dazu, dass der Prolog in Kopenhagen sowie zwei weitere Etappen in Dänemark 2021 nicht stattfinden. Das Gastspiel wird nach langen Verhandlungen nun endgültig auf 2022 verlegt. Eine Lösung, der Kopenhagens Bürgermeister auch etwas Gutes abgewinnen kann, weil der zeitliche Abstand zur aktuellen Corona-Lage damit größer wird. Der Start der diesjährigen Tour de France war wegen der Pandemie von Ende Juni auf Ende August verschoben worden. Mit dabei wird nach jetzigem Stand das deutsche Radsportteam Bora Hansgrohe sein. Das hat heute die Verpflichtung des deutschen Fahrers Nils Polit bekannt gegeben. Der Klassikerspezialist kommt zur nächsten Saison vom israelischen Profiteam Startup Nation.
Eisschnelllaufen, klar, das ist in erster Linie eine Einzelsportart, aber auch Mannschaftswettbewerbe gehören dazu und auch denen geht die Ergebniskrise der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft nicht vorbei. Helfen soll jetzt eine Frau, deren Erfolge für bessere Zeiten stehen, Gunda Niemann-Stirnemann. Seit kurzem ist die Olympiasiegerin eine von zwei TeamkoordinatorInnen und Jürgen Kolacek hat sie in Erfurt getroffen.
Erfurt an der Rollschnelllaufbahn beim Sportgymnasium die Gunda Niemann-Stirnemann-Eisschnelllaufhalle in Sichtweite. Hier arbeitet die Namensgeberin der Halle, die 19-fache Weltmeisterin, mit ihren Schützlingen, den jungen Talenten. Doch neben dem Job der Junioren-Bundestrainerin ist Gunda Niemann-Stirnemann jetzt auch noch Teamkoordinatorin.
Das ist so, dass wir koordinieren, wie wir die Teams gestalten, wie es zukünftig aussieht, auch perspektivisch für 2026, dass wir ein junges Team aufbauen, dass wir aber jetzt kurzfristiges Ziel, die 2022 Olympischen Spiele, mit als Aufgabe haben, was eine sehr schwere Aufgabe ist.
Denn jahrelang wurden die Teamwettbewerbe vernachlässigt. 2006 in Turin, da stand zum letzten Mal eine deutsche Mannschaft bei Olympia ganz oben auf dem Treppchen. Doch Gunda Niemann-Stirnemann ist keine, die lange redet, sie handelt. 9 Tage Lehrgang in Insel liegen bereits hinter der neuen Teamkoordinatorin.
Dass wir nicht nur zögerlich aus dem Training raus Teamtraining gemacht haben, dass wir gesagt haben, zweimal steht an mit Videoauswertung, mit Laktatwerten, mit den verschiedenen Positionen, wo sie gelaufen sind. Dort wurde eigentlich schon begonnen und man merkt eigentlich auch, dass man jetzt spürt, aha, da will jeder dabei sein. Jeder möchte in diesem Team mit integriert sein und Olympia 22 dann wirklich mit an den Start zu gehen.
Wie das Team aber am Ende aussehen wird, bei den Frauen und bei den Männern und überhaupt in der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft, das steht noch nicht fest. Denn noch agiert der Präsident nur kommissarisch, das Amt des Bundestrainers ist unbesetzt.
Wie viele werdende Eltern 1980 dem Aufruf gefolgt sind, ihr Kind Waldemar zu nennen, das ist nicht bekannt. Fest steht aber, heute wird der ehemalige DDR-Leichtathlet Waldemar Schirpinski 70 Jahre alt, fast genau 40 Jahre nach seinem zweiten Olympiasieg im Marathon, der begleitet wurde von eben jenem legendären Namensappell, in den wir jetzt nochmal reinhören.
Liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter, vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Schirpinski heißt der Sieger.
Ich habe heute keine Woche, wo ich nicht mehrmals darauf angesprochen werde. Ja, und manchmal gehe ich an Leuten vorbei, so in Gedanken, weil ich schon wieder an Arbeit oder anders denke. Und dann höre ich immer kurz hinter mir, nennen Sie Ihre Söhne Waldemar oder dergleichen. Da schmunze ich natürlich drüber.
sagt Waldemar Schirpinski heute, 40 Jahre nach seinem Marathon-Olympiasieg 1980 für die DDR in Moskau, in die deutschen Wohnzimmer und Kinderstuben übertragen von Fernsehreporter Heinz-Florian Oertel. Und damit endet Sport aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung und angenehmen Abend noch.